Hey, ihr hört Enrichment Radio.
Und wir sind Myla
und Antonia.
Und wir haben uns mit dem Thema mentale Krankheiten befasst, insbesondere mit Depression und Zwangsstörung.
Myla, erklär du mir doch nochmal, was eine Depression ist.
Ja klar, eine Depression ist eine mentale Krankheit, unter der knapp 4 Millionen Menschen in Deutschland leiden. Sie kann in verschiedenen Formen auftreten und sich mit unterschiedlichsten Beschwerden äußern. Und jetzt möchte ich noch auf ein Thema eingehen, das sehr viele Familien betrifft und dennoch oft im Verborgenen bleibt. Die Depression bei Eltern und wie sie sich bereits auf das Neugeborene auswirken kann. Dazu haben wir eine erfahrene Familienhebamme zu Gast, Maja Hertel. Sie arbeitet beim Kinderschutzbund Stormarm im Bereich der frühen Hilfen. Herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Doch bevor ich mit dem eigentlichen Thema starte, würde mich und bestimmt auch einige Zuhörer interessieren, was genau bedeutet es, als Familienhebamme zu arbeiten?
Ja, ich bin Hebamme und habe eine Weiterbildung als Familienhebamme gemacht, was eben bedeutet, dass ich Familien in belasteten Lebenssituationen von der Schwangerschaft bis zum ersten Geburtstag des Kindes begleiten kann. Und mein Ziel ist es dabei eben, Mütter, Väter und ihre Kinder bestmöglich so zu unterstützen, dass sie eben trotz der Belastung einen guten Start ins Familienleben haben.
Und für wen genau sind die frühen Hilfen gedacht?
Ja, die frühen Hilfen sind kostenlose und freiwillige Unterstützungsangebote, die sich vor allem eben an werdende Eltern richten oder Eltern mit Babys oder Kleinkindern bis 3 Jahre, die eben besondere Unterstützung brauchen. Und das können zum Beispiel junge Eltern sein oder alleinerziehende Mütter, Eltern mit psychischen und gesundheitlichen Belastungen oder Familien in schwierigen sozialen Situationen. Und die Familienhebammenarbeit ist eben ein Bestandteil der frühen Hilfen.
Wie genau läuft eine Begleitung durch dich denn konkret ab?
Ja, ich besuche die Familien regelmäßig zu Hause, was eine große Besonderheit ist, weil die Familien dann eben aus ihren geschützten Rahmen nicht müssen und schaue gemeinsam mit ihnen, wo ich sie am besten unterstützen und begleiten kann. Manchmal geht es da um ganz praktische Dinge, wie den Tagesrhythmus mit dem Baby finden oder den Umgang mit belasteten Situationen, wie zum Beispiel längere Schreiphasen des Babys. Aber auch die emotionale Unterstützung ist eben ein wichtiger Teil meiner Arbeit. Also ich helfe den Eltern, ihr Kind besser zu verstehen und dadurch eine stabile Bindung zu ihm aufzubauen.
Das klingt nach einer sehr wichtigen Arbeit. Welche Herausforderungen begegnen dir denn dabei?
Ja, jede Familie ist anders und gerade zu dem Beginn der Betreuung ist die größte Herausforderung für mich erstmal Vertrauen aufzubauen und dass die Familie meine Hilfe überhaupt annehmen kann. Denn die Entscheidung liegt allein bei der Familie selbst und oft sind die Situationen zu Beginn eben sehr komplex. Es kann sein, dass zusätzlich zur Belastung sogar noch finanzielle Sorgen bestehen, katastrophale oder beengte Wohnverhältnisse, fehlende soziale Netzwerke. Und da ist es eben wichtig, gut zuzuhören und individuell auf die Bedürfnisse der Familie dann einzugehen und dann entsprechend auch an andere Fachstellen weiter zu vermitteln. Und wichtig ist eben, dass die Familie mich als Unterstützung ansehen kann und nicht als Belastung. Und ich würde mich immer gerne als Retterin in der Not bezeichnen, aber natürlich habe ich nicht für jedes Problem eine Lösung parat. Und dabei geht es eben auch nicht bei meiner Arbeit, sondern das Ziel ist es, gemeinsam mit den Familien Wege zu finden, besser mit ihren Belastungen klarzukommen oder diese sogar aus der Welt zu schaffen. Und wir stärken die Familien eben darin, in ihrer Mitarbeit und Eigenverantwortung. Und das müssen sie natürlich auch erstmal wollen, weil es oft auch bedeutet, dass sie Dinge verändern müssen. Und das ist in meinen Augen die größte Herausforderung.
Wir sind ja beim Thema Depression der Eltern. Nun fragen sich ja dann wahrscheinlich viele Eltern, bekommt mein Kind überhaupt mit, wenn es mir psychisch nicht gut geht? Was sagen Sie dazu?
Ja, Babys sind sehr feinfühlig. Auch wenn sie noch nicht verstehen, was eine Depression ist oder warum es den Eltern nicht gut geht, spüren sie natürlich die Stimmung ihrer Eltern genau. Und Neugeborene reagieren schon auf Mimik, Stimme und Berührung. Und wenn ein Elternteil depressiv ist, wenig Freude zeigen kann oder kaum auf das Baby eingeht, dann ist das Kind eben verunsichert. Und dadurch kann es unruhiger werden, mehr schreien oder sogar verstummen, weil es innerlich schon abgeschaltet hat. Ja, Babys brauchen eben viel Liebe, Geborgenheit und Sicherheit, die sie durch körperliche Nähe erhalten, durch feinfühlige Reaktionen auf Signale, durch eine verlässliche Bezugsperson, aber auch durch liebevolle Kommunikation, durch Struktur, Verlässlichkeit, Schutz vor Überforderung, viel Geduld und Verständnis. Und das sind eben diese Dinge, die durch Depressionen den Eltern schwerfallen, regelmäßig auf die Bedürfnisse einzugehen.
Kannst du das vielleicht noch einmal mit einem Beispiel veranschaulichen?
Ja, Babys fühlen sich zum Beispiel sicher, wenn sie oft gehalten, getragen und gestreichelt werden. Und der Körperkontakt beruhigt eben, stärkt die Bindung und fördert somit die emotionale Entwicklung. Wenn das Baby jetzt nachts schreit, weil es sich unsicher fühlt und die Mutter und der Vater kommt und es auf den Arm nimmt und beruhigend spricht und eventuell noch mit einem Schlafritual beginnt, dann kann das Kind sich dadurch entspannen, weil es weiß, ich bin jetzt nicht allein. Eltern, die aber stark belastet sind oder auch an Depressionen leiden, sind schneller mit der Situation dann überfordert und erschöpft und reagieren vielleicht verzögert, weil es ihnen bereits schwerfällt, aus dem Bett zu kommen oder es ihnen sogar schwerfällt, ihr Kind zu trösten oder liebevoll zu halten.
Das klingt ja alles sehr belastend für die Familien. Welcher Ratschlag von dir könnte den Familien helfen?
Also Eltern, die psychisch belastet sind, die brauchen erstmal keine Schuldgefühle. Sie fühlen sich sowieso schon überfordert. Und statt sich unter Druck zu setzen, kann es eben helfen, kleine machbare Ziele zu setzen. Zum Beispiel, dass ich dann empfehle, vorerst ein festes Ritual gemeinsam mit dem Kind zu überlegen, was dann auch ein Fortschritt eben in der Struktur wäre. Wie zum Beispiel das Kind vor dem Schlafengehen kurz zu massieren, dann besteht eben intensiver Körperkontakt oder auch ein Schlaflied zu singen oder eben auch ein einfaches Guten Morgen zur Begrüßung beim Wachwerden. Das ist auch schon hilfreich in dem Moment.
Hast du abschließend noch eine ermutigende Botschaft für betroffene Eltern?
Ja, also ich möchte vor allem betonen, dass eben ein Baby keine perfekten Eltern braucht, sondern liebevolle und sich bemühende Eltern. Und weil eben bereits in der Schwangerschaft sich auch die psychische Verfassung bereits auf das Ungeborene auswirken kann, ist es eben sinnvoll, sich so früh wie möglich zu öffnen und sich Unterstützung zu holen, bereits ab Beginn der Schwangerschaft. Denn die psychischen Belastungen, die verschwinden nicht von allein. Ne? Auch eben professionelle Hilfe, wie zum Beispiel PsychotherapeutInnen, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppe, können eben den Alltag sehr erleichtern. Und im Grunde genommen können in der Regel alle Fachstellen auch zu den frühen Hilfen weiterleiten. Und oft haben die Eltern zwar Angst, als überfordert wahrgenommen zu werden, aber dabei geht es bei den frühen Hilfen genau, Unterstützung ohne Vorurteile anzubieten.
Vielen Dank, Maja Hertel, für diese wertvollen Einblicke. Das war ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Und Antonia, kannst du mir jetzt vielleicht mal erklären, was eine Zwangsstörung ist?
Klar. Bei einer Zwangsstörung treten Zwänge auf, wie zum Beispiel, dass sich der Betroffene oder die Betroffene andauernd die Hände waschen möchte, weil sie weil es sonst zu schmutzig wäre oder so. Außerdem sind diese Zwangsgedanken nicht kontrollierbar. Weltweit sind 2-3% betroffen von Zwangsstörungen. Es gibt auch unterschiedliche Arten von Zwangsgedanken. Eine Art sind Wiederholungen, das heißt Gedanken oder Impulse wiederholen sich. Eine weitere ist der Zählzwang, das heißt, Betroffene haben den Drang, etwas zu zählen, wie die Schafe auf einer Weide oder die Bücher im Bücherregal. Und Erledigungszwänge, da müssen Betroffene zum Beispiel die Wäsche andauernd waschen oder die Hände waschen, wie ich schon gerade erwähnt habe. Kontrollzwang ist auch eine weitere Art. Es ist dann der Drang, Dinge zu kontrollieren, zum Beispiel, ob der Ofen aus ist oder so. Der Ordnungszwang ist auch noch eine Art, und zwar müssen Betroffene immer eine bestimmte Ordnung einhalten, wie zum Beispiel im Zimmer oder so. Diese Zwänge, die sind aber nicht kontrollierbar, wie ich schon erwähnt habe, denn die Betroffenen denken sogar selber, dass dies sinnlos ist, aber sie können sich nicht dagegen wären. Ja, zu diesem Thema habe ich auch den Psychiater Alexander Lobaschewski-Kress mit einer Praxis in Hamburg befragt. In welchem Alter sind die meisten Betroffenen?
Die meisten Menschen erkranken im jungen Erwachsenenalter, zwischen 20 und 25 Jahren. Es kann aber auch im Kindesalter auftreten. Es gibt auch Kinder, die betroffen sind, das ist aber deutlich seltener. Oder später im Leben, auch im höheren Erwachsenenalter, aber auch das ist etwas seltener. Häufig ist es aber auch so, dass so eine Zwangsstörung auch sehr spät erkannt wird.
Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass eine Person von Zwangsstörung betroffen ist?
Das ist nicht so ganz klar und darüber wird viel geforscht. Es gibt aber Hinweise aus der Forschung, dass das mit Veranlagung, also Vererbung zu tun hat. Es kommt in Familien gehäuft vor. Das bedeutet, dass Angehörige häufiger auch von Zwangssymptomen betroffen sind. Ein Hinweis also auf Vererbung. Dann auch Veränderungen im Gehirn. Man konnte verschiedene Veränderungen bei Zwangserkrankten nachweisen, im Stoffwechsel und auch in der Aktivität in bestimmten Bereichen des Gehirns, die verändert sind. Zusätzlich dazu ist es auch ein Hinweis, dass zum Beispiel bei Verletzungen des Gehirns manchmal Zwangssymptome auftreten, wenn bestimmte Bereiche des Gehirns betroffen sind. Und schließlich gibt es Hinweise aus der Persönlichkeit und aus dem Charakter und auch der Erziehung von Menschen und der Biografie, also zum Beispiel Belastungen, aber auch ein ängstlicher Charakter, eine disziplinierte Erziehung zum Beispiel oder eine ängstliche Reaktion auf Gedanken bei Menschen als Veranlagung, die dann solche Zwangsgedanken verfestigen.
Aber das ist nicht lebensgefährlich, oder?
Nein, lebensgefährlich ist das nicht. Eine Zwangsstörung kann sehr beeinträchtigend sein. Sie kann auch dazu führen, dass jemand nicht arbeiten kann. Aber sie ist nicht gefährlich im eigentlichen Sinne, dass sie das Gehirn schädigt.
Wie ist es für Familienmitglieder oder engere Freunde eines Betroffenen?
Direkte Verwandte sind häufiger betroffen, haben natürlich dann auch mehr Verständnis vielleicht für die Problematik. Aber grundsätzlich muss man schon sagen, dass so eine Zwangsstörung eine hohe Belastung darstellt, eine hohe Herausforderung für alle Beteiligten, da die Gedanken und das Verhalten häufig auch nicht logisch nachvollziehbar sind. Die Zwänge sind sehr hartnäckig und bestimmen das Leben des Betreffenden, sodass Angehörige sich häufig sehr hilflos fühlen, aber auch ungeduldig oder gereizt reagieren in einigen Situationen. Und so kommt es auch zu vielen Konflikten und zum Beispiel auch zu Trennungen von Partnerschaften.
Richtet sich der Alltag nach der Krankheit aus?
Ja, das kommt sehr häufig vor. Und Angehörige werden auch häufig in diese Zwangssymptomatik mit einbezogen.
Welches äußere Verhalten ist auffällig?
Also es ist ganz häufig so, dass man das den Betreffenden überhaupt nicht ansieht, dass sie an Zwängen leiden. Die Betreffenden schämen sich für ihre Gedanken und Verhaltensweisen und leben häufig sehr zurückgezogen und lassen zum Beispiel ungern fremde Menschen in ihre Wohnung hinein. Häufig reagieren sie auch ängstlich angespannt. Sie berichten, dass sie sich häufig sehr anstrengen müssen, um ihre Zwänge gegenüber anderen zu verbergen. Das gilt besonders für Zwangsgedanken. Zwangshandlungen kann man natürlich teilweise dann schon erkennen, zum Beispiel der Waschzwang. Wenn jemand auffällig häufig auf die Toilette geht oder auffällig viel Wasser in der eigenen Wohnung verbraucht oder Waschmittel verbraucht, häufig ist die Haut auch geschädigt vom vielen Waschen.
Welche Behandlungen gibt es?
Ja, also wichtig ist meistens für die Betroffenen eine längere Therapie. Das heißt, der Patient geht eigentlich regelmäßig zu einem Therapeuten über einen längeren Zeitraum. Ja, und diese Therapie, die hilft den Patienten, die Zwänge zu beobachten zunächst und Auslöser hierfür zu erkennen und die Bedingungen zu erkennen, unter denen sie entstehen. Dann werden Ziele festgelegt und schließlich ist es das Ziel häufig, dass der Betreffende sich diesen unangenehmen Gedanken besser stellen kann. Das heißt, er sucht sich gezielt Situationen, die das auslösen und übt es auszuhalten, diese Gedanken auszuhalten oder auch den Handlungen zu widerstehen. Dann gibt es zusätzlich, wenn die Zwänge sehr stark sind, auch die Möglichkeit, mit Medikamenten behandelt zu werden. Das ist zum Beispiel dann so, wenn die Betreffenden den ganzen Tag angespannt sind durch die Zwänge, an starken Ängsten leiden oder zum Beispiel auch an Schlafstörungen, dann können Medikamente eingesetzt werden. Und die Patienten sind dann häufig ruhiger und reagieren weniger gestresst und weniger ängstlich auf ihre Symptome, die Zwangsgedanken oder auch die Zwangshandlung.
Was wird denn häufiger als Heilung verwendet? Ist es eher die Psychotherapie oder sind es die Medikamente?
Die meisten Patienten bekommen eine Therapie und in einer psychiatrischen Praxis, so wie meine, da sind die Patienten häufig stärker betroffen. Die bekommen häufig auch Medikamente.
Wie lange dauert denn eine Psychotherapie?
So eine Psychotherapie kann schon sehr lange dauern. Also das kann zwischen 6 Monaten und mehreren Jahren dauern. Häufig bei Zwängen ist eine jahrelange Therapie notwendig.
Gibt es lebenslange Folgen?
Ja, es gibt Patienten, die eigentlich sehr, sehr lange, manchmal ihr fast ganzes Leben oder Erwachsenenalter auch eine Therapie benötigen. Viele pausieren auch mit der Therapie, das heißt, sie machen jahrelang keine Therapie und brauchen dann vielleicht wieder eine Therapie, wenn sie merken, dass das, was sie aus den vorherigen Therapien gelernt haben, dass das nur mal sozusagen aufgefrischt werden muss und dann geht die Therapie auch weiter.
Das heißt, es gibt immer ein positives Ende?
Man kann den Patienten sehr gut helfen.
Das war Alexander Lobaschewski-Kress. Er hat uns sehr geholfen, um uns einen Einblick zu bieten. Wir danken ihm.
Das war's jetzt auch von uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen.
Und ihr habt einen besseren Einblick in die mentalen Krankheiten bekommen. Wenn ihr Hilfe benötigt, recherchiert im Internet nach der Nummer gegen Kummer.